Es ist wieder soweit. Eine Folge vom Utopie-Podcast König von Deutschland steht an. Und wie ihr wisst, behandeln wir das in drei Fragekomplexen. Was bewegt dich? Welche Zukunft siehst du? Und was würdest du tun, wenn du König von Deutschland wirst? Allerdings im anarchischen Sinne, nicht im eigentlichen Sinne als König, sondern eher im Sinne von Rio Reiser, also der anarchische König. Aber, und mit dabei ist unter anderem mein Co-Moderator Lutz Becker. Und unser heutiger Gast ist, Lutz?
Thorsten Kattke. Und wie kommen wir an Thorsten Kattke? Er hat Ende 2017 einen Vortrag gehalten über Utopien. Und das passt natürlich wunderbar zu unserem Projekt König von Deutschland. Und ja, ich hatte einige Fragen, die ich gleich sicherlich auch noch stellen werde. Aber ich glaube, wir sollten mit der ersten Frage anfangen, Gunnar.
Genau, Thorsten, was bewegt dich?
Was bewegt mich? Als Historiker bewegt mich momentan natürlich die derzeitige politische Lage. Was sind die Strömungen, die uns dahin geführt haben? Und was sind die Potenziale, die daraus entstehen können, aber auch die Gefahren, die natürlich ganz klar da drin stecken? Und mich bewegt das immer vor dem Hintergrund von dem historischen Vergleich im weitesten Sinne. Wie können wir uns das erklären? Waren ähnliche Konstellationen schon mal so da? Und wenn ja, was passiert als nächstes? Das ist das, was mich persönlich hauptsächlich bewegt. Wissenschaftlich bewegt mich die Vergangenheit. Wie, denke ich, alle von uns, was aus dieser Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft erwachsen wird.
Und du hattest intensiv auch mit den Utopien vor allem der 1970er Jahre befasst. Also Bericht an den Club of Rome zum Beispiel, Nesbitt. Ich habe hier gerade vor mir liegen den Daniel Bell zum Beispiel, ja, den du erwähnt hattest. Und ja, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, inwieweit diese Literatur heute für uns relevant ist und was wir daraus lernen können.
Das Wichtige, was man denke ich, an diesen Utopien, diesen Gegenwartsdiagnosen, das ist ja eigentlich der Kern von dem, was ich da betrachte, was man davon sehen kann, ist, zum einen ihr Entstehungskontext, also wieso werden die in einer bestimmten Zeit plötzlich so wahnsinnig wichtig und wirkmächtig, und natürlich zum anderen ihre Inhalte. Der Entstehungskontext ist in dem Sinne interessant, dass es da gewisse Notwendigkeiten brauchte, gewisse technische und gesellschaftliche Notwendigkeiten, in die diese Bücher vorstoßen konnten. Also ohne bestimmte Voraussetzungen hat man dann auch keine Möglichkeit, damit Erfolg zu haben. Das sind zum einen eben die technische Möglichkeit, relativ günstig Bücher zu produzieren. Und das Ganze trifft in ein politisches Klima, das aufgenommen werden kann, das sich interessiert für die Zukunft der Welt, auch eben an diesem, was so in der deutschen Zeitgeschichte inzwischen fast notwendigerweise die Zeit nach dem Boom bezeichnet wird. Also wo alle Dinge nicht mehr notwendigerweise eine Fortschrittserzählung weiterschreiben, die man denken konnte, es wird immer alles besser, sondern jetzt sich ein Kehr zeigt. Das ist so der Grundkontext, in den sie reinfallen. Wovor haben die konkret Angst? Also was sind Bestandaufnahmen und was sind die Zukunftsprognosen und Zukunftsängste? Und die Bestandsaufnahmen fallen so ganz groß in fast was Katastrophisches, Ende der Welt, Ende der Gesellschaft, wie wir sie kennen, Umweltproblematiken ganz groß, nimmt noch so aus den 60ern diese Angst vor dem Atomkrieg mit. Das ändert sich so ein bisschen in dieser Détente-Zeit, in dieser Entspannungszeit, kommt aber dann durchaus wieder an im Umweltkontext. Dann haben wir sowas wie Robert Jung und den Atomstaat, der sowohl dann diese Ängste vor Atomkraft und vor dieser Problematik als auch die Ängste vor dem vergangenen Nazi-Regime damit wieder zusammenbringt. Also der Atomstaat ist ein ganz klarer Bezug auf Kogons SS-Staat. Das sind Dinge, die da reinziehen. Und das andere große, komplexe Themenfeld ist Gesellschaft im Großen und Ganzen. Es tut sich sehr viel gesellschaftlicher Wandel im Sinne von Familienstrukturen, die anders werden, einfach im Sinne von Möglichkeiten, die so vorher nicht da waren. Das alles aus den 1960ern, was da dann aufbrodelt und was sich dann auch in den neuen sozialen Bewegungen wiederfindet. Und da gibt's so eine gewisse konservative Kulturkritik, die da in einem bestimmten Strang steht, die einfach jetzt Angst hat vor, oh, da tut sich sehr viel und wir, die wir hier als große schreibende Intellektuelle dastehen und die Gegenwart diagnostizieren und zumindest die Illusion haben, wir stehen objektiv darüber. Wir müssen jetzt versuchen zu erklären, was da passiert und müssen versuchen zu sagen, was man jetzt da tun soll.
Mal unabhängig von der Prognosequalität unterschiedlichen Szenarien, die entwickelt wurden in den 50er, 60er Jahren und den 70er, 80er. Es ist ja insofern diese Jahrzehnte, die vier Jahrzehnte sind ganz interessant, weil man halt die beiden Extreme ganz gut analysieren kann. Auf der einen Seite eher der Technikoptimismus, der naive Fortschrittsglaube, wenn man so bezeichnen kann. Und dann nachher in den 70er, 80er Jahren eher so dystopische Szenarien. Nach deinem Dafürhalten, was ist denn wirkmächtiger? Der Pessimist oder der Optimist?
Sagen wir mal so, wirkmächtiger fragt sich, wie man das definiert. Also in meiner Hoffnung ist der Optimist auf lange Sicht wirkmächtiger, ist da im Englischen, wie man das schön nennen würde, Undercurrent da, das konstant sich durchzieht, dass der Optimismus dann doch immer wieder da ist. Das ist so, was Robert Jung dann auch mit seiner ja quasi Autobiografie trotzdem bezeichnet, also alles ist schlecht, aber wir bleiben trotzdem Optimisten. Für das Kleinteilige und für das Jetzt ist oft, denke ich, der Pessimist wirkmächtiger. Also der Pessimismus ist das, was antreibt und was auch zur Veränderung antreibt in vielen Fällen. Diese Prognosen, wenn man sich da zum Beispiel den Club of Rome anschaut oder auch Herbert Gruhl, die Alarmglocken, richtig, also man will auch auf eine gewisse Weise übertreiben, um Veränderungen bewerkstelligen zu können. Insofern für die Gesellschaft im Moment, denke ich, ist der Pessimist immer irgendwie wirkmächtiger und meine hehre Hoffnung ist, dass der Optimismus sich da doch irgendwie dann immer wieder durchboxt, aber de facto Pessimismus zieht eigentlich immer besser.
Ist es denn so, wenn man von einer Nachrichtenwerttheorie ausgeht, überrascht das ja nicht wirklich. Also wenn man das schaut, was medial dann wirksam. Wir hatten mal eine Diskussionsrunde beim Deutschen Journalistenverband, wo sich dann ein WDR-Kollege beschwert hat, Wirtschaftsjournalist, dass er eigentlich positiven Themen in seinen Redaktionen nicht durchdringt. Ne? Wenn es ja dann beispielsweise um Start-up-Unternehmen geht, um neue Projekte, um Digitalisierungsthemen, dann sagt er, ja, wenn ich dann mit irgendeiner Überwachungsgeschichte komme, dann bin ich ja natürlich sofort drin. Also die Schwierigkeit, eben mit positiv konnotierten Geschichten eben auch wahrgenommen zu werden.
Das dürfte durchaus die Problematik sein. Und man sie sich jemand anschauen wie in den USA Alvin und Heidi Toffler, die diese großen Bücher Future Shock, das ist so ein Buch, das, denke ich, versucht, da beides zu kombinieren. Wir haben einen Schock und hier ist das Rezept. Macht euch über die Zukunft Gedanken, nehmt das Ganze in die Hand, dann kann man das ins Positive wenden. Sowas dann ist dann so an so einem Knackpunkt, das kann dann durchaus ziehen und das hat auch sehr gut gezogen im Vergleich auch zu anderen pessimistischen Diagnosen, rein pessimistischen Diagnosen.
Also wenn ich den Club of Rome sehe, da glaube ich, dass die Dystopie dann natürlich auch Methode ist, also im Sinne einer self-defeating prophecy, einer selbstzerstörenden Prophezeiung, dass man also sicherlich da auch, ich sage jetzt mal, sicherlich das Bild überzeichnet hat, aber wenn man sich die Geschichte einmal anschaut, sind ja viele Gegenmaßnahmen getroffen worden. Das haben wir ja oft im politischen Raum. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel der Katalysator, der eingeführt worden sind, wo eben dann eine relativ wirkmächtige Politik auf Basis dieser ja dystopischen Szenarien dann letztlich aber auch zu einer positiven Entwicklung geführt hat.
Ja, das würde ich genauso sehen. Das sind auch Dinge, die einem da immer wieder anspringen und die natürlich das Problem der Prognose nochmal deutlicher machen. Wenn ich eine Prognose abgebe, dann mache ich das ja nicht wertfrei und sage, meistens mache ich das nicht wertfrei und sage, das wird so werden. Es ist ja kein naiv Forecasting, in dem ich einfach Sachen fortschreibe und alle anderen Faktoren bleiben gleich, sondern man hat ja auch immer eine gewisse Agenda und in dem Sinn ist das relativ klar. Also wenn ich die aufreibende, wenn ich die schockierende Dystopie an die Wand male, dann hoffe ich natürlich auch, die Leute zum Handeln zu bewegen. Und das merkt man ganz klar, dass das Teil dieser ganzen Literatur ist, dass es Teil dieser ganzen Gegenwartsdiagnostik ist.
Da ist natürlich der Crash-Prophet auch in der Komfortzone. Wenn halt ein Crash nicht eintritt oder eine Krise nicht eintritt, dann waren es halt die Warnungen, die dazu geführt haben, dass er nicht eingetreten ist. Und wenn dann halt die Krise eintritt, na, dann ist der Prognostiker oder der Crash-Prophet dann auch bestätigt. Insofern kann natürlich dialektisch in beiden Fällen sagen, er ist dafür verantwortlich. Manchmal ist es schwierig, dass da Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten.
Ja, sehr. Durchaus sehr, ja.
Ja gut, also wir haben ja jetzt sozusagen zwei Aspekte der Utopie herausgearbeitet. Also auf der einen Seite das Spiegelbild, das war ja schon bei Thomas Morus so, der ja auch der englischen Gesellschaft ihr Spiegelbild vorgehalten hat. Dann eben diese dystopische Funktion, okay, wir laufen da in die falsche Richtung, wir müssen was tun, sonst fliegt uns das Ganze um die Ohren. Gibt es denn so eine aktivierende Funktion auch im Positiven, wo man sagt, okay, jetzt versuchen die Leute sozusagen das gute Leben zu erreichen, versuchen ein positives Weltbild zu erreichen. Ist das auch nachvollziehbar?
Wenn man das betrachtet in diesen Diagnosen, dann findet man das schwer. Weil das natürlich eine Sache ist, die haben immer eine gewisse Negativität, um das zu bewirken. Da findet man relativ wenig davon, würde ich sagen, in dem Sinne. Natürlich, auf der anderen Seite, es gibt auch so, ja, diesen negativen Diagnosen drin, doch durchaus oft so positive Dinge, die man machen kann. Also, wenn du dir das anschaust, ich nehme jetzt wieder mal Herbert Gruhl, weil der so wahnsinnig schön Cassandra-mäßig da rangeht, da steht dann drin positiv, was können wir denn machen? Wie können wir denn recyceln? Da steht dann so eine Liste drin, wie können wir uns dahin bewegen? Insofern ist das eingebaut in den negativen Diagnosen, die aber, glaube ich, in den meisten Fällen wirklich das Negative in den Vordergrund stellen, um überhaupt gehört zu werden. Und da findet man drinnen dann aber auch wieder das Positive. Das würde ich auch in den Toffler-Büchern so sehen. Natürlich auch alles auf keine Weise unideologisch. Also jeder hat da natürlich seine Ideologie da drin. Bei Tofflers ist es so, die vom Glauben abgefallenen Marxisten, die sich jetzt so in Richtung Neoliberalismus bewegen. Das ist alles immer sehr unterfüttert dadurch, aber durchaus positiv. Was kann man machen? Macht was.
Wiewohl die Rezepturen dann halt der Pessimisten auch nicht immer so ganz umsetzbar sind. Ne? Wenn man sich anschaut, das politische Gesellschaftsmodell von Gruhl, ich glaube, er sah so eher zentralistische Modelle als vorbildhaft. Hat er nicht auch die Sowjetunion gelobt in einer zentralistischen Konzeption, wo bestimmte Dinge dann leichter durchzusetzen sind?
Also ja, bei Gruhl, der hätte am liebsten, ich glaube, Gruhl als König von Deutschland wäre, glaube ich, ganz, hätte sich gerne so gesehen. Dann hätte er nämlich sagen können, so, das läuft falsch und das macht er mal anders. Und wenn ihr alle, so wie ich auch zu Hause, das Thermostat auf 15 Grad runterdreht, dann kriegen wir die Welt wieder auf den... Also bei Gruhl ist das ganz klar. Also der will so ein quasi Regieren von oben, das die Welt rettet. Und ironischerweise landet er dann erstmal bei den Grünen und ganz schnell wieder aus den Grünen raus. Also das beides passt eigentlich ganz gut da zusammen. Aber bei Gruhl ist das klar. Gruhl will eigentlich einen starken Staat, der seiner Meinung nach entscheiden darf, was brauchen wir, um die Welt zu retten, und das dann durchführt.
Und dann hat er ja die ÖDP gegründet.
Die sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig bekannt und erfolgreich, aber in Bayern sind da durchaus noch einige Leute da.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum zweiten Fragekomplex. Welche Zukunft siehst du?
Bisschen immer meine Problematik als Historiker, der sich mit vergangenen Zukunftsvisionen befasst. Das sage ich auch immer gerne wieder. Da tappt man sehr schnell in die Falle. Die Zukunft, die ich sehe, ist allerdings eine Zukunft, in der im Gröbsten, denke ich, die Aktivierung und das Politischsein wieder wichtiger werden. Da kann man diese ganzen Problematiken mit Populismus und mit Filterblase, dem Großwerden der AfD und alle diese Dinge, das ist ein Teil davon. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder so Grassroots-mäßige Bewegungen, die versuchen, Dinge durchzusetzen. Es gab einen recht schönen Artikel, der die letzten 18 Monate sich in den USA angeschaut hat, wo das ja relativ krass und klar zum Vorschein tritt, und man müsste meinen, es wäre das konservative republikanische Paradies momentan, in dem die nicht nur die Luft über das Weiße Haus und den gesamten Kongress und eigentlich auch den obersten Gerichtshof und eigentlich mit ihrer Agenda richtig gut voranschreiten können sollten. Im Gegensatz dazu hat dieses persönliche Aktivieren sind Leute, die plötzlich wieder sehr, sehr aktiv sind. Und die Zukunft, die ich sehe, das ist auch eine Zukunft, die ich sehen möchte, sagen wir es mal lieber ganz ehrlich, ist eine Zukunft, in der das mit dazugehört, dass man sich nicht raushält, dass es nicht so einen, ja, den neuen Biedermeier gibt, der ja schon ausgerufen wurde.
Ja, also ich finde ja diese Sicht des Historikers sehr spannend. Wir haben ja gerade das Engelsjahr 2020 vor uns. Da gibt's ja auch immer wieder diese Frage, sollten wir überhaupt auf solche Leute hören? Ja, das wäre die nächste Frage. Ja, bei Engels habe ich so meine Bedenken. Ja, also einen neuen Engels möchte ich nicht unbedingt sehen.
Sie sind alle gut im Abstrakten und sie sind alle schrecklich im Konkreten. Jede Utopie so durchgesetzt, wie natürlich die Person, die die Utopie da in die Welt stellt, irgendjemand anderes Dystopie ist. Also Utopien sind in dem Sinn eine Sache, die wir, glaube ich, immer brauchen, um die Extreme auszutasten. Also ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, was man auch sieht in dem, was ich da analysiere für meine Arbeit, aber was man bemerke und was ich in allen möglichen Ecken und Enden sehe, was man in der Populärkultur auch ankommen sieht. Utopien tasten das aus, was so möglich ist. Also die spannen das Diskursfeld auf und insofern brauchen wir da auch so einen Engels, der einfach sagt, so, das sind die Vorstellungen und dann fängt man an, sich über diese Vorstellungen auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, auf eine gewisse Weise ist das relativ gesund. Natürlich, wenn das dann abgleitet, dass extreme Richtung ausrutscht, was auch immer diese Utopie sein mag, die dann sehr vielen Leuten Probleme bereitet und die der großen
Mehrheit der Menschen
sehr negativ aufliegt, dann gibt's ein Problem. Aber diesen Diskursrahmen aufzuspannen, dafür, denke ich, brauchen wir auch sowas.
Das sehe ich auch so. Also das heißt, die Diskurse sicherlich eine Utopie als Leitbild zu nutzen. Aber die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass immer dann, wenn Menschen ihre Utopien umsetzen wollten, wurde es dann sehr schnell unappetitlich. Ja, ich denke an die Futuristen, ich denke an Stalin. Ja, das sind ja wirklich Mao, die Menschen, die versucht haben, ihre Utopien auch wirklich durchzusetzen. Und dann weiß man sehr schnell, Extreme funktionieren nicht.
Ich glaube, die Utopie von Gruhl wäre auch jetzt nicht so charmant gewesen, ne?
Die war schon im Kleinen nicht charmant. Also ich habe da mal in den Quellen gestöbert und habe da mal ein bisschen reingeschaut. Und es gab diese große Aussage von Herbert Gruhl in seinem Haus, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Er stellt das Thermostat immer auf 15 Grad. Und wenn wir das alle machen würden, dann wäre das toll. Das war die Utopie von Herbert Gruhl. Der war 150, 200 Tage das Jahr unterwegs und nicht in seinem Haus. Ich weiß nicht, wie das seiner Familie geschmeckt hat. Und im Kleinen wie im Großen wäre das, glaube ich, keine Utopie gewesen, mit der sich viele hätten identifizieren können.
Aber ein Punkt, den du angesprochen hast, welche Zukunft siehst du? So die Politisierung, das würde ich bestätigen. Ich glaube auch, so ein bisschen ist das jetzt so eine Hallo-Wach-Geschichte. Der Erfolg der AfD, der Einzug in den Bundestag, in viele Landtage, dass so ein Mann wie Donald Trump irgendwie Twitter entdeckt hat, so als Newsbreaker-Plattform, dass dann mal viele aus dem linksliberalen Milieu gesagt haben, scheiße, der hat uns das Social Web weggenommen. Genauso die Rechtspopulisten, die auf einmal dann auf der Klaviatur der Gegenöffentlichkeit spielen, was eigentlich immer so ein Thema der Linksliberalen war. Also ich glaube, da merkt man, dass jetzt auch mehr Debattenqualität gefragt ist. Man merkt es ja auch im Bundestag.
Ganz klar, Bundestagsdebatten, also hatten jetzt die letzten 10, 20 Jahre meistens nicht so den Qualität von Mitreißern. Immer so diese schwarz-weißen alten Debatten, wo sich dann Herbert Wehner mit Franz Josef Strauß gekloppt hat. Und da dachte man, da war eine ganz andere Debattenkultur drin. Und jetzt schaut man sich da an, was Cem Özdemir da einspeist in den Diskurs, was dann plötzlich wieder sehr spannend wird. Also dass Debatten auch sehr offensiv und sehr klar darüber geführt werden, wer sind wir? Also wer ist dieses Wir, das Nationalisten die Nation wegnehmen will? Das ist für mich eine sehr spannende Geschichte. Also Versuch, die Lufthoheit über Diskurse zu gewinnen, die man vorher eigentlich nicht so geführt hat. Das ist insofern eine sehr spannende Sache.
Ja, ich denke, wir sollten zum dritten Punkt kommen. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst?
Ganz anarchisch, wenn ich da rein vorwerken dürfte, wäre ich, glaube ich, trotzdem auch im Herzen immer noch der Historiker, der einfach sagen würde, ich gehe überall hin und versuche, dass Entscheidungsprozesse, dass Bedenkprozesse irgendwie wichtig ist, wo am Ende Entscheidungen rauskommen, die Leute betreffen, dass man das nie ahistorisch sehen darf. Also ich würde mit dem großen Schild durch die Gegend rennen, Historizität ist wichtig und würde immer darauf drängen, dass man nicht nur im Abstrakten versucht, irgendwo Parallelen zu suchen, wie ist denn das in irgendeiner anderen Gesellschaft irgendwo anders mal gelaufen, oder Parallelen zur Vergangenheit der eigenen Gesellschaft dann raussucht, sondern immer versuchen, das Konkrete, was zur Entscheidung steht, historisch zu verorten. Nie daran vorbeizugehen, zu schauen, was der Themenkomplex ist und wie der historisch bespielt wurde, wie der historisch interpretiert wurde, einfach nur, um sich immer wieder darauf zurückzuziehen, zu sagen, wir müssen nicht das Rad immer neu erfinden, weil so kommt einem das oft vor, dass in Debatten das Rad neu erfunden wird, was das Problem dann auch aufwirft, dass man das dann natürlich nie besonders diffizil und gut durchdacht macht, sondern immer wieder nur mit den Holzhämmern kommt, wenn man eigentlich feine Fäden ziehen könnte und aus der Geschichte wirklich lernen. Das ist so mein großes Caterum Kensio, denke ich, wenn es darum geht, die Geschichte nicht nur so in der Schule so als das, was passiert ist, zu verorten, was dann auch keiner hören will, und nicht nur in der wichtigen, extrem wichtigen Erinnerungskultur, aber auch in der aktiven Was machen wir jetzt Kultur zu verankern?
Das erste, heute war bei uns Sirenenalarm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater das gefühlt hat, als er hat erlebt, wie Solingen zerstört worden ist. Hier diese Stadt ist, der Stadtplan ist völlig verändert worden. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das sind heute mit Syrien vergleichbar sind. Mhm. Ja, für eine Gesellschaft. Ja, welche Folgen hat das für die Menschen? Und das Problem ist, dass die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Ja, und jetzt wird es einfach umso, dass die Historiker jetzt an die Öffentlichkeit gehen und auch eben nochmal das dokumentieren, was denn da eigentlich war. Ja, die nächste Generation, für meine Generation Studenten ist das so weit weg, die haben da überhaupt keinen emotionalen Bezug vor allem mehr. Ja, wie ich den vielleicht noch indirekt habe, weil ich es eben durch meinen Vater erlebt habe. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Der zweite Punkt, wir haben ja in meiner Disziplin, das ist also den Wirtschaftswissenschaften, ja das Problem, dass die Wirtschaftswissenschaften einerseits Gesellschaft ausblenden und andererseits wirklich völlig ahistorisch geworden sind. Dass es also kaum wirtschaftshistorische Lehrstühle mehr gibt, dass es kaum noch Lehrstühle gibt, die sich mit Dogmentheorien befassen und so weiter. Und ich glaube, das ist mein persönlicher Rat an meine Disziplin, aber auch, glaube ich, an die Gesellschaft, wir müssen historischer werden.
Da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen, aber nicht nur disziplinär, sondern auch, weil man eben in einem Land lebt, und ich bin in diesem Land auch groß geworden, in dem die Geschichte eigentlich immer nur ganz, 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 ganz wenig tief unter der Oberfläche zu finden ist. Wenn ich, also du hast über Solingen geredet, wenn ich hier in Köln aus dem Fenster schaue, dann sehe ich zur linken Seite einen schönen Altbau aus der Gründerzeit, und daneben, krass abgehackt, sehe ich einen Parkplatz. Und dieser Parkplatz verdankt natürlich seine Existenz dem Zweiten Weltkrieg. Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Resonanz längst vergangenen Kriegs, und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute diese Straße lang gehen und noch nie darüber nachgedacht haben. Und ich glaube, darum geht es mir letztlich, dass man immer wieder darauf schaut, wo die Geschichte dem, was da alltäglich eigentlich ganz normal einem entgegenkommt, hervorlugt, und was uns das für die Gegenwart sagen kann.
Ist es nicht auch wichtig, dann Lutz hat das angesprochen, die ahistorische Orientierung der Wirtschaftswissenschaft, wo man dann eher so mal mit naturwissenschaftsähnlichen Methoden arbeiten will, dass es ja wichtig auch ist, um geerdet zu werden, weil dann Kahnemann hat das ja auch systematisch mal untersucht, wie viel Rückschaufehler es auch gibt. Also dass man teilweise eben Ursache und Wirkung verwechselt, dass viele Legenden entstehen können, nicht nur im wirtschaftlichen Kontext, sondern auch im politischen Kontext, weil man Ursache, Wirkung bewusst ausblendet und oder bewusst bestimmte Dinge verdrängen will.
Ich glaube, man braucht natürlich immer beides. Man muss immer schauen, wie kriege ich verlässliche Informationen, also wo kriege ich die her? Und dann muss man natürlich immer reflektieren, was sind die Methoden und Theorien, die mich zu genau diesem Set an Informationen geführt haben? Also was habe ich ausgeblendet, was habe ich eingeblendet? Natürlich wird man das hundertprozentig nie schaffen. Da fehlt mir vielleicht dann doch noch die letzte Sicherheit, um hundertprozentig sein zu können. Das ist ja meistens auch in den Wissenschaften eigentlich gegeben. Das passiert dann beim Übersetzungsprozess in Politik und Gesellschaft. Es gibt nie die klassischen drei Faktoren für irgendwas, also die immer dann irgendwie gefordert werden. Es steht immer, sie brauchen Faktoren, die zu irgendwas geführt haben. Manchmal ist es letztlich nur ein Faktor, manchmal sind es letztlich viel mehr. Also wenn mich jemand nach den, das ist ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung, nach den drei Faktoren für den amerikanischen Bürgerkrieg fragt, dann kann ich Ihnen sagen, ja, es war die Sklaverei. Da müssen wir nicht weiter schauen, dass da noch andere Faktoren dranhängen. Ohne die Existenz dieser Institution hätten sich verschiedene Teile des Landes nicht verschieden entwickelt und hätten sich alle anderen Sachen daran nicht aufgehängt. Aber das ist schwer, dann das zurückzuverfolgen. Und da braucht man diese Verbindung vom Tiefen und vom Flachen in der langen Zeit.
Ja, ich glaube, an der Stelle hat der König von Deutschland einen guten Job gemacht.
Wird er nicht abgewählt.
Genau. Dann sind wir an der Stelle, glaube ich, fertig, Lutz.
Ja, herzlichen Dank, Thorsten Katke. Herzlichen Dank, Gunnar Sohn. Ich glaube, es war wieder eine interessante Sendung und ich freue mich schon auf unser Buchprojekt.
Genau. Also du kannst es dann Ende des Jahres dann alles nachlesen.
Wunderbar.
Ja, vielen Dank.
Gut. Dann alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss. Danke euch.